Ja, herzlichen Dank, dass es möglich ist, es bei euch sein zu können. Sonst wäret ihr ja bei uns in der Nähe gewesen. Das heißt, wo meine Frau und ich wohnen. Wir wohnen in Herborn und ihr wäret in Hartenrod gewesen. Das sind gerade ein paar Dörfer weiter. Und dann wäre ich da hingekommen. Dann hätte ich jetzt zu Hause schlafen können. Aber jetzt habe ich auch eine sehr angenehme Nacht hier gehabt. Das war prima. Ich freue mich darüber, zu dieser Thematik sprechen zu können. Das ist mir sehr am Herzen, auch das weiterzugeben, dass Paulus hier in den Galaterbrief ganz deutlich uns eine Anweisung gibt zu einer weiterführenden Freiheit. Diese Aussage finden wir also in Galater 5, Vers 1. Ich lese mal den Vers noch einmal und werde darüber dann zu sprechen kommen, um dann zu dem zweiten Teil überzugehen, nämlich die Anfechtungen, die auch da sind und die uns herunterziehen wollen in Knechtschaft. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Um das ein bisschen zu verdeutlichen, ein paar Sätze dazu. Erstmals stellen wir fest, dass wir durch Christus eine Befreiung von der Sünde empfangen haben, wenn wir es angenommen haben. Nachdem wir zum Glauben gekommen sind, ihm genau das abgenommen haben, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist, wie wir auch in der ersten Stunde bedacht haben, dann ist eine generelle Befreiung von der Schuld und eine Freiheit, zu Gott, dem Vater, kommen zu können. Im Gebet, von ihm die Worte, die auch weiterführen, zu empfangen. Zweitens, darüber hinaus gibt es eine Freiheit, zu der wir noch befreit werden müssen. Denken wir zuletzt auch an die Freiheit, die wir dann haben werden, wenn wir nicht mehr gebunden durch unseren Leiben, in neue Leiben wirklich frei, ganz frei Gott, dem Vater, anbeten können. Aber auch hier ist eine Entwicklung, und diese Entwicklung beschreibt Jüngerschaft. Jesus hat von Anfang an ausgerufen und gesagt, mache zu Jünger. Er hat nicht als erstes gesagt, bekehret. Mache zu Jünger, will Nachfolger andeuten und zu einer weiteren Freiheit führen, also nicht zu einem Stillstand, nicht zu einem Status, sondern zu einem dynamischen Nachfolger zu dem Herrn Jesus Christus. Nun, um das ein bisschen deutlich zu machen, habe ich etwas schematisch aufgestellt. Uns hat Christus befreit, ist eigentlich die Grundlage von dem, was Paulus in Galater 5, Vers 1 sagt. Dann sagt er, es gibt eine weiterführende Freiheit. Und indem wir dort ankommen wollen, müssen wir feststehen, in Angesicht von Bedrängnissen. Es ist aber allerdings so, dass wenn wir diese Aufwärtsbewegung oder weiterführende Bewegung hier wahrnehmen, dass wir auch ein Joch der Knechtschaft wieder uns auflegen lassen können. Und das führt dann zu Knechtschaft. Und das ist etwas, was herunterzieht. Diese Knechtschaft zieht weg von der Tatsache, dass Christus uns befreit hat. Wieder herunter. In den alten Dingen, die wir eigentlich hätten hinter uns lassen sollen. Nun drittens, wir werden einerseits aufgerufen, standhaft zu sein in Bedrängnissen. Und dann zweitens, wir sollen uns andererseits nicht durch Anfechtungen herunterziehen lassen und uns nicht unter ein Joch der Knechtschaft begeben. Das ist eigentlich jetzt ein wenig mit anderen Worten das, was der Apostel hier sagt. Nochmals, dass wir die Tatsache haben, uns hat Christus befreit zu einer weiterführenden Freiheit. Deswegen, wenn wir nach oben kommen wollen, sollen wir standhaft sein in Bedrängnissen. Aber die Knechtschaft zieht uns herunter und weg von dieser Freiheit. Nun, seid standhaft in Bedrängnissen. Wir haben gestern das Thema Bedrängnisse beschrieben und ein bisschen mehr dazu gesagt, wie im ersten Teil des Galaterbriefs mehrere Bedrängnisse erwähnt wurden. Ich nenne eins konkret, die gegenwärtige böse Welt bedrängt uns. Das ist eine zunehmende Bedrängnis, die unser Glauben auch an Christus auch zunichte machen möchte. Die Welt ist voll Gottlosigkeit und diese Gottlosigkeit nimmt immer mehr zu in der Welt. Aber pass auf, das bleibt nicht ohne Wirkung auch bei uns. Deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht in diese Anfälligkeit für Anfechtungen zu Knechtschaft heruntergezogen werden. Galater 4, Vers 7, und nun kommen wir mehr auf diese Anfechtungen, aber setzt voraus, wo es darum geht. So bist du nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Wow. Also gegenüber Sklave steht hier kein Freier, sondern Kind. Und Kind sein bedeutet, Erbschaft zu haben, nicht in dieser Welt, sondern eben bei Gott, dem Vater. Eine gewaltige Aussage. Und dann geht es weiter. Aber, und nun kommen die Anfechtungen oder auch Bedrängnisse. Aber hier meine Anfechtung. Aber zu der Zeit, als ihr Gott noch nicht kanntet, dientet ihr denen, die in Wahrheit nicht Götter sind. Nun beschreibt Paulus hier in diesem Vers die Situation von dem, was vorher war, bevor sie zum Glauben kam. So greife ich ein wenig das bei mir auf und möchte euch ein bisschen mitteilhaben lassen an meiner Geschichte. Ich bin ja Holländer, Holländer haben viel Wasser. Und wir haben Teilen des Wassers Deiche gelegt, Wasser rausgepumpt, das wurde dann zu fruchtbare Erde. Mein Vater war Landwirt. Diesen leeren Land habe ich gelernt, Leerheit kennenzulernen. Vielleicht war das für mich ein Stück weit ein Auftakt dahingehend, dass ich, der ich nicht religiös erzogen war und nicht christlich war, überhaupt nichts in dieser Art, dass ich mich irgendwann anfing zu interessieren für den Buddhismus. Nun, das war irgendwie eine komische Situation für einen Holländer, weil auch da ist natürlich, wie hier auch, Christentum schon ein Stück weit maßgebend, aber das war für mich ein ganz neuer Weg. Buddha aber ist ein Nicht-Gott. In gewissem Sinne ein Gott, es steckt was dahinter, aber buchstäblich wird er auch formuliert, es ist nicht ein Gott, so wie der Schöpfer, der Löser, der in der Bibel beschrieben steht. Und das ist ja von Anfang auch die Beschreibung der Bibel gewesen. So hat Mose ein Lied gedichtet in 5. Mose 32, sagt in Vers 17, sie opferten den Dämonen, die nicht Gott sind. Genau diese Formulierung, nicht Gott. Göttern, die sie nicht kannten. Das war immer wieder den Zug der Israeliten, dass sie zu alten, vergangenen oder auch zu Göttern der Völker, worin sie nun auch in ihrer Länder wohnten, dass sie dahin zurückkehrten. Neuen, die erst vor kurzem aufgekommen waren, die eure Väter nicht verehrten. Dann Vers 21, sie haben mich zur Eifersucht gereizt durch einen Nicht-Gott. Buchstäblich diese Bezeichnung, einen Nicht-Gott. Sie haben mich gekränkt durch ihre Nichtigkeiten. Aber wir sehen diese Reihenfolge, dass schon, was dahinter steckte in diesem Dienst an den Nichtgöttern, es steckten Dämonen dahinter. Das heißt, wir im Westen haben die Neigung zu sagen, das ist alles nichts, das sind nur Holzklötze und so weiter. Nein, 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 so ist die Beschreibung nicht. Pass auf. Es sind nicht Götter wie Gott, aber es stecken schon Wesenheiten, gefallene Engel, Dämonen dahinter. Und ich kann das schon von mir sagen, als ich damals Buddhist war und mich dafür öffnete und wie Buddha, wie nicht Gott sein wollte, dass ich voller Dämonen lief. Die kamen und wollten zum Teil gar nicht mehr gehen. Aber ich habe das damals gar nicht so eingeschätzt. Ich habe meditiert und dachte, jetzt sind irgendwelche Blockaden da und nun muss ich weitermachen. Ich habe mich sehr bemüht und dieses Bemühen bezog sich auch auf eine Öffnung zu einer unsichtbaren Welt. Die Bibel lehrt, dass wir Menschen auf Erden leben, Gott im Himmel. Zwischen Himmel und Erde gibt es einen Bereich, der Luft, so in Epheser 2, und des Kosmos, da befinden sich Geister, Mächte, Dämonen und Kräfte. Und wenn wir uns dafür öffnen, dann kommt auch eine Macht, dann kommt eine Kraft. Und dann denken wir, wow, das ist gut. Das ist ein Beweis, dass das wirkt. Manche würden sagen, das ist Gott oder göttlich oder Heiliger Geist oder was auch immer man da dann spürt. Ja, richtig energetisch. Dann öffnet man sich weiter. Ohne zu ahnen, schleichen sich die Geister, die Dämonen ein. Und das ist sehr real. Ich kann das bezeugen. War so. Ich war voller Dämonen und Geister. Nun suchte ich dann die bunten Orte, wo die Buddhisten anbeteten, auf und war dann einsam in einer Hütte und habe dann mich nur auf diese Welten konzentriert. Und irgendwann ging es mir dann so, dass ich fast erleuchtet war. Das kann man auf diesem Bild gut sehen. Fast erleuchtet. Es ging mir sehr dreckig, aber auch der historische Buddha ging kurz vor seiner Erleuchtung durch die Hölle. Und ich dachte, jetzt bist du ganz nah dabei. Aber es ging mir furchtbar dreckig. Es war eine ganz komische Situation. Ich war gebunden in eine Welt. Ich war unter Nichtgötter. Das war meine Situation, bevor ich Christ wurde. Aber mitten da drin, eines Tages kam der Herr Jesus und offenbarte sich. Nein, ich musste nicht zu ihm kommen. Er kam zu mir. Und so beschreibt es auch die Bibel. Wenn wir dann weiterlesen, auch in Galater, dann sehen wir, was es da heißt. Nachdem ihr aber Gott erkannt habt und dann ja viel mehr von Gott erkannt seid. Ja, wir können uns ein Stück weit bemühen, zu Gott zu kommen, aber das viel mehr bezieht sich darauf, dass Gott uns erkannt hat, dass er sich bemüht hat, zu uns zu kommen. Das ist das viel mehr. Gott macht einen viel weiteren Weg. Wir, wenn wir auch suchen nach Gott, machen wir nur einen kleinen Weg. Aber Gott kommt herunter und kam herunter in Jesus Christus. Welch ein Wunder. So bist du dann eben das geworden, was Paulus in Vers 7, Galater 4 vorher sagte, du bist nun nicht mehr Knecht. Du bist durch Jesus nun Kind geworden. Wenn aber Kind, dann auch Erbe. Wow. Nun Erbe zu sein und Kind zu sein, hat einen Anfang. Man fängt an als Baby in Christus. Das muss wachsen. Die Zeit dahin, bis ich dann fröhlich dastehe, auch heute, das Evangelium zu verkündigen, das war noch ein weiter Weg. Das war von heute auf morgen nicht gegeben. Da muss ein Wachstum stattfinden, sodass eine Stabilität im Glauben da war, sodass ich auch das von mir geben konnte, sodass meine Bekehrung Gestalt annahm. Und darum musste ich auch lernen, dass diese Gestalt durch das Kreuz kam. Jesus ist dadurch zu uns heruntergekommen. Dadurch hat er die Verbindung zum Himmel für uns gelegt. Und durch das Kreuz, durch diese eine wahre Tat Jesu Christi, gestorben für meine Schuld, habe ich Zugang zu Gott, dem Vater, gekommen. Darf ich hochkommen und darf mitsitzen in der Himmelswelt. Welch eine unglaubliche Aussage. Aber wie sehr ist genau das angefochten? Es sind nicht nur äußere Bedrängnisse, sondern auch innere zu kurz Kommungen, die uns herunterziehen. Und so sagt es dann Paulus in Vers 9, Galater 4, nachdem ihr aber Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wie wendet ihr euch dann wieder den schwachen und dürftigen Mächten oder Weltgeistern zu? Es ist interessant, so übersetzt die holländische Übersetzung das. Das heißt, das Wort Mächten tun wir häufig sehr statisch uns vorstellen, wie wenn es nur Elemente sind. Aber das Wort, was dahinter steckt, durchaus deutet auch an, dass da Geister, Dämonen dahinter stecken. Ein dynamisches Sein. Man kehrt sich dem wieder zu, wie man wieder anfängt, durch diese bestimmte Arten von Glauben, wie es auch hier heißt, man fängt an, das zu dienen, indem ihr bestimmte Tage hält und Monate und Zeiten und Jahre, bestimmte Feiertage und sowas hält und meint, dadurch würdet ihr nun zu Gott kommen können oder Spirituelles erfahren können. Was man da tut, wenn man daran glaubt und meint, nur dadurch käme man zu Gott, dass man tatsächlich sich für eine Geister-Dämonenwelt öffnet und somit wiederum gebunden ist, weg von Gott. Was sind nun Bedrängnisse? Wir haben sie gestern angesprochen, noch eben kurz zur Wiederholung. Zum Beispiel die gegenwärtige böse Welt, ein anderes Evangelium, falsche Brüder, Heuchelei. Und noch eins möchte ich kurz anreißen, Zauber. Zaubern ist auch etwas, was mit deiner magischen Welt, mit einer anderen Welt zu tun hat. So sagt Paulus in Galater 3, Vers 1, O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert? Wie ein Zauberstab angerührt und auf einmal ist aller Verstand weg. Ist nur noch eine Schwärmerei oder irgendwie ein Brei da, was dann irgendwie Spiritualität oder Gott heißen soll. Pass auf. Eine Riesensache. So müssen wir sagen, dass in diesem Zauber tatsächlich unser Verstand uns geraubt wird. Wir sehen das auch in Daniel Kapitel 4, wo dieser große König Nebukadnezar dann versucht wurde, wo er stand. Er meinte, all diese Reichtümer hätte er selbst geschaffen und am Ende, als er dann verrückt wurde, er wurde von Gott geschlagen, 7 Jahre. So lange war ich auch Buddhist, 7 Jahre verrückt, weg aus meinem Verstand, weg von dem, was realistisch da ist. Da wurde mir gesagt von den Lehrmeistern im Buddhismus, nun hänge dein Verstand an den Nagel und dann öffne dich. Das habe ich diese 7,5 Jahre getan. Wie eben Nebukadnezar verrückt. Und nun lesen wir da, wie es dann ausging nach diesen 7 Jahren. Also zunächst mal, was Paulus ja auch dazu sagt, und ich komme gleich auf Nebukadnezar zurück, aber erstmal, dass Paulus sagt, nee, das ist richtig, das war Nebukadnezar. Am Ende der Tage erhob ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel und mein Verstand kehrte zu mir zurück und ich pries den Höchsten und rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden. Also das geht nicht ohne Verstand. Heute meinen vielen in christlichen Konferenzen, dass man gerade den Verstand aufgeben muss und dann sich hingeben muss in irgendwelchen schönen Anbetungen und so weiter. Und dann geht es ums Gefühl, um was man spürt. Pass auf. Hier kommt Verstand zurück oder kam Verstand zurück bei Nebukadnezar und er pries in richtiger Art und Weise den Herrn. Die Galater, sie waren unverständig. Wer hat euch bezaubert? Denen doch Jesus Christus vor die Augen gemalt war als der Gekreuzigte. Der Gekreuzigte. Offensichtlich hat Paulus das Kreuz im Mittelpunkt seiner Verkündigung gesetzt und hat gesagt, genau dadurch kommt ihr zurück in euren Verstand und werdet dadurch auch erfassen können, was gemeint ist. Aber, so sagt Paulus an anderer Stelle, dass es am Ende der Zeiten, so sagt der Geist ausdrücklich, manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten. Das waren offensichtlich solche Lehren, die damals auftraten. Ein Riesending. Und da könnte man heute natürlich noch so viel mehr dahinter stecken, was alles Lehren von Dämonen sind, wo man sich alles dran halten solle. Wir stehen in Riesengefahr, immer mehr Gesetzlichkeit, immer mehr Satzungen folgen zu müssen. Nicht nur in den Gemeinden, sondern auch außerhalb, durch die Politik vorgegeben, die uns immer näher kommen. Nun, da kommt ein Zauber, der unser Verstand uns raubt. Wir kennen durch die Geschichte in 1. Mose, wo eben das Argument der Schlange bei der Frau oder das Argument von der Frau über die Schlange war, dass die Schlange, so sagte sie, mich betrog oder täuschte oder verführte, so dass ich aß. Das heißt, sie verdrehte den Verstand, so dass sie nicht mehr wusste, ja, ist es nun wirklich gesagt? Sollte Gott wirklich sagen, ich soll nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen? Soll das wirklich so sein? Nein, auf einmal schien dieser Baum nun so lieblich, so gut, so begehrenswert, Einsicht zu geben, dass sie nahm. Es war wie ein Drogenbaum. Sie kam in andere Sphären. Und so muss Paulus genau das aufgreifen im Neuen Testament. Bei den Christen in Korinth, 2. Korinther 11, Vers 3, ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Das heißt, diese Zauber, diese Verführung, die wie die Schlange damals in ihrer List Eva verführte, auf unsere Gedanken einwirkt, wird uns abbringen von einer schlichten, lauteren Beziehung zu Jesus Christus. Das sind Wirkungen, die von Anfang an bei den Christen vorhanden waren. Paulus wieder, unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, den Jesus Christus, das Kreuz sich vor Augen gemalt wurde? Hoppla, da ist was geschehen.
Entschuldigung, wo bin ich jetzt?
Hoppla. Nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Seid ihr so unverständlich, wiederum? Unverständlich? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? Nun, von diesem Zauber müssen wir befreit werden. Und Paulus gibt das an. Diesen Zauber ist einerseits etwas, was von außen kommt. Andererseits auch etwas, was von innen kommt. Indem ich mich darauf einlasse. Und so ficht es mir mein Glauben an. In der Meinung, und das ist diesen Zauber, ich würde dadurch mehr erfahren. Ja, gestern über dieses Mehr, was vielen anstreben, gesprochen. Aber wie werden wir nun frei? Nun eben durch die Predigt vom Glauben. Oder auch durch die Betrachtung des Gekreuzigten. Und mach es wirklich. In der ersten Stunde nicht aus lauter Gewohnheit das zu machen, aber wirklich ihm zu betrachten auf viele Art und Weise ist so wertvoll. So sagt es auch Hebräer 12, 3, denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit er nicht ermüdet und in eure Seelen ermattet. Das heißt, da kommt Mattheit in der Seele. Wenn wir ihm nicht ganz klar im Mittelpunkt stellen und ihn betrachten, dann sollen wir auch im Geist vollenden wollen. Und das Wollen muss von unserer Seite da sein. Wir müssen uns auf den einen Heiligen Geist einlassen. Und da wird mehr gesagt, als wir denken. So sagt Paulus in Epheser 5 ganz klare Anweisungen, dass wir allezeit danken sollen, dass wir uns gegenseitig unterordnen sollen. Wenn wir so vorgehen, dann werden wir voll Geist werden. Das heißt, es gibt bestimmte Taten, wodurch der Geist kommt und uns erfüllt. Und dann bedenke wohl, schaltet den Verstand nicht aus. Durch den Verstand, die richtige Betrachtung. Nun weiter. Wir haben mit diesen Zauberern ein Bedrängnis von außen, denn die Dämonen, die Kräfte, die wollen uns bedrängen und bezaubern, aber auch eine Anfechtung. Was sind weiter Anfechtungen? Würde Anfechtung mehr als etwas von innen auskommend oder sich in innen verentwickelndes betrachten, während Bedrängnisse von außen auf uns zukommen? Da will ich erstmal kurz erwähnen und nur auf die erste beide eingehen. Unmündigkeit und Knechtschaft unter den Mächten der Welt, unter den Weltgeistern, sich wieder den Elementen oder Weltgeistern zuzuwenden, das Joch der Knechtschaft wieder auflegen lassen. Ein gewisses böses Überreden, was in mir hochkommen kann. den Fleisch Raum geben. Ist auch etwas, was ich von innen aus tue. Das Werk oder die Werke des Fleisches, wieder nur zu sagen, dass Paulus ganz klar von den Werken des Fleisches in Galater 5 spricht. Und er spricht dann nicht von den Werken des Geistes dagegen. Beachte, er spricht von den Frucht des Geistes. Wir drehen das häufig um und sagen, wir wollen die Frucht des Fleisches haben und die Werke des Geistes tun. Das ist teuflisch. Wir können also das, was der Geist uns gibt, nicht von uns aus produzieren. Wir können Anlass dazu geben, indem wir im Gleichschritt kommen mit ihm, mit Christus. Und danken, loben, uns nicht mit Wein vollsaufen, so wie es Luther sagt, sondern voll Geist werden, sich gegenseitig unterordnen. Das sind die ganz klaren Anweisungen, dass wir einander in Lobliedern zusingen, im Alltag. Das sind die Dinge, die helfen, aber er, der Geist selbst, gibt Frucht. Wir sollen die Werke des Fleisches aber lassen. Nun, das vorweg gesagt, nun, Galater 4, Vers 1. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist. Sondern er ist unter Vormünden und Verwalten bis zu der vom Vater festgesetzten Frist. So waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter die Elemente oder Geister der Welt versklavt. Ich betone das immer wieder, wir ruhen uns zu schnell auf manche Elemente. Wir sehen in Ungenüge in unserer westlichen Welt, dass hier tatsächlich Mächte dahinter stecken, die unsere Gedanken stark beeinflussen. Und wenn wir sie wahrnehmen wollen, dann schauen wir mal, was alle Welt macht. Und was da die Gedankengänge sind, zu sagen, du musst so machen. Dann ahnt ihr, da steckt sehr viel dahinter. Nun sei da skeptisch. Wir sollen nicht gleichförmig diese Welt sein. Römer 12, Vers 2. Nun, im Alten Testament war genau diese Not auch vorhanden. Gott hatte das Volk durch das Schilfmeer geleitet und befreit von allen Feinden. Und nun wanderten sie durch die Wüste, weil sie nicht glaubten und nun zur Strafe, man könnte sagen, ganz ausgetauscht wurden und eine neue Generation aufstand. Und als sie dann bevor den Toren des verheißenen Landes standen, also in Schittim, zu Gilgal herübergehen wollten, dann sagte Mose erstmal, hey, erkundet doch das Land. Und er sandte 12 Kundschafter aus. Und sie kamen dann zurück aus diesem Land und sagten zu Mose und dem Volk, wir sind in das Land gekommen, worin du uns gesandt hast. Und wirklich, es fließt von Milch und Honig über. Und das ist eine Frucht. Da haben sie eine riesen Traube mitgebracht, die sie von 2 Männern getragen haben. Ein mächtiges Bild, was für eine riesen Frucht dort vorhanden war. Die Frucht des Geistes, weil Gott seine Hand auf dieses Land hatte? Fragezeichen. Allerdings ist das Volk stark, das in dem Land wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und auch die Söhne Enaks haben wir dort gesehen. Merken wir es. Gott hat eine Verheißung gegeben an dem Land, den großen Gott, der sie befreit hat von den Ägyptern. Und nun war zwar auch ein äußerer Feind, aber der größte Feind war der innere Feind. Und das beschreiben sie dann auch. Auch wir. Wir haben dort die Riesen gesehen, die Söhne Enaks von den Riesen. Und die waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und so waren wir auch in ihren Augen. innere Feind, Angst, Furcht. Nicht mehr schauend auf den großen Gott, der Befreiung geben kann, sondern den Blick aufs Innere gelegt, auf die äußeren Feinde. Das ist Anfechtung. Dass wir resignieren, dass wir mutlos werden, dass wir nicht mehr weiter streben zu dem wunderbaren Reich und uns eifern, dort anzukommen und all das zu erfüllen, was der Herr uns zugedacht hat. Das ist der innere Feind. Es sind so viele Dinge, die dafür sorgen, dass wir entmutigt werden. Aber zum Glück war noch eine da. Oh ja, ich hab nicht, aber die waren genau. War noch eine da. Wir lesen in 4. Mose 14, aber auch schon vorher, dass eben Kaleb, mein Knecht, sagt Gott, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir völlig nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen, das er hineingegangen ist. Alle anderen kamen dort nicht rein. Entschuldigung, ich hatte vorher falsch gesagt, es war jetzt zu Anfang, bevor sie diese 40 Jahre angetreten haben. Und das war dann der Grund, weswegen Gott sie gestraft hat, dass sie nicht in diesem Land kamen. Ich muss mich korrigieren hier. Nun, bei Kaleb war es anders, einen anderen Geist. So sagt es auch Paulus an den etwas ängstlichen Timotheus. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft und den Geist der Liebe und den Geist der Besonnenheit. In dieser Reihenfolge. Weil wenn wir entkräftet sind, entmutigt, resigniert, brauchen wir erst Kraft. Und dann wird auch wieder Liebe Gottes in unser Leben hineinkommen können und werden es weitergeben können. Aber ohne Kraft geht das nicht. Und dann auch können wir wieder besonnen nachdenken. Wenn wir voller Furcht sein, versucht mal ein furchtsame Person zu helfen. Also man sagt, wenn man einen Ertrinkenden erretten will, dann muss man ihm erst Bewusstsein loslagen. Weil der zieht dich mit runter. Und dann lasst er sich retten. Weil er so voller Angst ist, dass kein normaler Gedanke mehr in völliger Angst. Das ist eine Riesengefahr. Und deswegen musste Paulus auch Timotheus das sagen. Wie bei Kaleb, einen anderen Geist, den Geist Gottes. Und diesen Geist macht mündig. Der gibt uns Dinge ein, die zu tun vielleicht wichtig wären. Nun, da sagt Paulus in Römer 10, Vers 9, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Das ist mit der Bedingung. Also die Mündigkeit ist schon bei der Errettung als Bedingung beschrieben. Es reicht nicht nur im Herzen zu glauben und zu denken, ja, ich habe es schon gut mit dem Herrn, ja, ich glaube dir schon. Nein, sag das mit dem Mund. Und auch wir wurden damals, als wir herausgefordert wurden, in ein Gebet angehalten, ein Gebet laut nachzusprechen und darin zum Ausdruck zu bringen, dass wir Jesus tatsächlich annehmen wollten. Da ging es drum. Nun, diese Unmündigkeit von Paulus beschrieben, ist hier nochmals, gerade 4 Vers 3, dass wir Unmündige waren, waren wir in Knechtschaft der Mächte. Ich übersetze mal weiter, Machthabende, Geister der Welt oder Geister des Kosmos. Nun, da gehört allerhand dazu. Ein ganzer Ratterplan steckt dahinter. Elemente sind sowohl weltlich als auch überweltlich. Sowohl Geister als auch die in der sichtbaren Welt anfangen zu herrschen. Und ich muss sagen, ich war ja Buddhist. Ich habe mich nie um ein bisschen äußeres Getue und Politik gekümmert. Für mich war das, lass die mal machen, ich bin auf einem spirituellen Weg und da bleibe ich dabei. Und Stück weit habe ich das, nachdem ich Christ geworden bin, übernommen. Ich war sehr passiv, was das politische Denken anging. Und ich dachte, ach, das ist auch nicht unsere Sache. Wir sind Christen und wir sollen Gott anbeten und das ist das Wichtigste. In Klammern ist es auch. Aber es ist nicht unwichtig, auch mündig zu werden, was die Entwicklungen dieser Welt anging. Und irgendwann habe ich mich darüber Gedanken gemacht, dass das dann auch alles anfing in 2020 mit diesen Maßnahmen der Regierung und wo geht das hin? Ist das alles in Ordnung? Und ich hatte so meine Zweifel, es bedrückte mich alles sehr stark. Und ich las dann einen Artikel von einem Christen und das hat mich in den Jorn gehauen. Weil immer mehr kam diese Sache mit Römer 13 und wir müssen dem Staat gehorchen. Und ich dachte, ja, ist das richtig? Sollen wir das machen? Tut der Staat dann wirklich automatisch alles gut? Ist der Staat tatsächlich Dienerin Gottes? Ist das wirklich so aufzufassen? Und dann sagte diesen Artikel, wer heute in unserem Leben, in unserem Land mit Römer 13 argumentieren will, muss sich die folgenden Fragen gefallen lassen. Und das hat mich umgehauen. Und da hat er hat das, ich will das kurz erklären, damit erklärt, dass wir in einer Demokratie leben und dass in einer Demokratie eigentlich wir als Volk regieren. Das heißt, wenn wir sehen, dass die Regierenden sich an dem Grundgesetz vorbei bewegen und sich da Entscheidungen rausholen, die vielleicht nicht in Ordnung wären, dann sollen wir, oder ist es vielleicht sogar unsere Pflicht, uns zu melden, damit die Regierenden korrigiert werden. Nun, da sagte er, wann haben Sie das letzte Mal an einer Demonstration teilgenommen? Geht nicht nur um Demonstrationen, was Corona angeht, aber generell sind ja viele Dinge, die ein Unfug sind im Sinn der Bibel. Denken wir mal an diese ganze Gender-Ideologie und all diese Dinge, die ja entschieden werden. Man kann demonstrieren, aber man kann zum Beispiel auch einen Lesebrief schreiben oder in der Zeitung einen Leserbrief schreiben. Wann haben Sie das letzte Mal eine Petition unterschrieben oder eine verfasst? Ich war erschüttert. Ich habe da gesessen. Es war an einem Abend im November in 2020 und ich habe gedacht, Martin, du musst Buße tun. Ich erzähle jetzt ganz persönlich von mir. Ja? Es geht nicht darum, dass ich euch vorschreibe, das jetzt zu machen, dass ihr das jetzt so versteht. Aber ich war persönlich überführt. Das war die Führung des Herrn. Auf einmal saß ich da und ich dachte, Martin, du musst Buße tun. Es war am nächsten Tag ein Mittwoch. Nächsten Tag, wir hatten gerade in dem Abend, Dienstagabend, Hauskreis gehabt. Da hat es mich gepackt. In der Nacht, ich war so unruhig. Und ich wusste, dass am nächsten Tag, es war Buß- und Bettag, eine ganz wichtige Entscheidung in den Bundestag gefasst werden wurde, wo ich mich sehr aufgeregt habe, weil ich dachte, das geht nicht in eine gute Richtung. Ich dachte, du musst hin. Mitten in der Nacht, bist du zurückgelegt, bin tatsächlich aufgestanden, ich bin aus dem Bett geschlichen. Meine Frau hat es tatsächlich nicht mitbekommen. Sie hat einen sehr leichten Schlaf und das war vom Herrn, dass sie schlief, weil sonst hätten wir jetzt hier stumm diskutiert und wir gar nicht hingekommen. Da habe ich dann ein Schild gemacht mit folgender Aufschrift. Am Buß- und Bettag. Damit wollte ich nicht nur gegen die Regierung, sondern genauso gut gegen alle Demonstranten. Denn alle, die vorhanden waren, sagen, hey, es ist Buß- und Bettag und Buß- und Beten, das ist das Allerwichtigste. Wir alle müssen Buße beten, Buße tun und beten. Es war so interessant, was da abging. Es war an dem Buß- und Bettag dieses sogenannte, im Volksmund wird das Ermächtigungsgesetz, wurde verändert. Das heißt, unter pandemischen Umständen konnte man dann so machen, dass eben die Regierung, sprich da Frau Merkel, einfach ein Wort sagen konnte und alles wurde nicht mehr unter demokratische Entscheidung, sondern ganz klar unter Führung von oben her gestellt. Das ist eine ganz gefährliche Lage. Warum? Das Grundgesetz wurde nach dem Krieg aufgeschrieben. Darin wurde festgelegt, dass alle Regierungen sich diesem Grundgesetz unterordnen sollen. Das war aus der Erfahrung mit der Hitlerzeit oder den Hitler natürlich Missbrauch von dieser Macht genommen hat und sich über allem erhob. Das wollte man nie wieder geschehen lassen. Und ich wusste, wenn das hier durchgeht, so eine pandemische Lage kann man ganz leicht herbeiführen, dann ist das Ding durch, dann wird dieses Grundgesetz wieder gekippt. Nun, das war jetzt meine Sache. Ich hatte es erkannt, ich wollte dafür aufstehen, aber ich wollte nicht nur gegen dies, aber ich wollte auf Gott hinweisen. Das war so interessant, was da abging, also bei dann diese Demonstranten, die übrigens sehr friedlich hier, kann man das ein bisschen wahrnehmen mit diesen Spritzereien und so weiter, was dann die Polizei veranstaltete hier vor dem Brandenburger Tor. Das ist übrigens ein Fahrt, das ist ja 500-600 Kilometer gewesen, bin dahin und abends wieder zurück. Ich habe es erlebt, ich habe es gesehen. Ich habe auch gesehen, was da abging. Die Demonstranten waren sehr friedlich. Ich habe es gesehen. Die Polizei war sehr aggressiv. Ich habe es gesehen. Ich war dabei. Ich war Zeuge. Und ich bezeuge euch das. Ich habe aber nichts Böses gegen die Polizei. Ich habe auch ihnen freundlich zugedacht. Ich habe auch mit meinem Schild ihnen da, fast wurde ich da noch ergriffen, aber ich lief heraus und das war so interessant, mit meinem Schild am Buß- und Betag. Und eine Frau sprach mich an, eine Esoterikerin. Sie sagt, ja, hier ist eine besondere Energie und hier gehen Engel von links nach rechts, das ist ganz toll und so weiter. Ich sage, ich glaube schon, dass es Engel gibt. Ich sage aber, diese Engel halten uns von Gott fern. Und dann sagte sie, was meinen Sie mit am Buß- und Betag? Müssen die da nicht Buße tun, die Politiker? Ich sage, gewiss. Jeder muss für seinen Verantwortungsbereich Buße tun. Wird eines Tages zur Rechenschaft gezogen. Aber wir alle müssen Buße tun, sage ich. Wir standen mitten in all diesem Gewusel. Es war wie auf einmal Gottes Geist uns umgab. Die Frau verstand intuitiv, was gemeint ist. Und sie sagte, ja, das stimmt. Ich bin immer so zornig, sagt sie. Ihr Mann stand daneben oder Freund, was es war, der hat genickt, weil er wusste. Zorn. Ja, sage ich, so ist gemeint. Wir alle müssen Buße tun. Welch eine Gnade, wenn Leute erkennen, wo es darum geht. Nun, das Gesamte, man so oder so mit der Sache umgeht, mit Corona, mit Maßnahmen, mit Impfung und so weiter, da kann man vieles dazu sagen, aber man nimmt wahr, dass eine Riesenverschiebung in der Politik stattfindet. Wir haben miteinander einen Vortrag gehört auf dem Freundestag von uns. Und diesem Vortrag von dem Dr. Nestvogel hat uns eigentlich sehr geholfen. Also der hat über The Great Reset gesprochen. Wir kennen das Wort wahrscheinlich alle und wissen ein wenig davon. Aber ich weiß, dass wenn ich das erwähne in vielen Gemeinden, dass sie sagen, nun bin ich, weil ich es nur erwähnt habe, ein Verschwörungstheoretiker. Aber das ist offensichtlich das, was hier gesagt wird. Das ist publik. Nun, da hat er davon gesprochen, dass es ein offensiver Selbstanspruch radikaler Veränderungskonzepte in diese Great Reset vorhanden sind. Die sind unglaublich. Sehr starke Veränderungen stehen uns bevor. Es wird deutlich gesagt, wir werden nie wieder zum Alten zurückkehren. Dann die Beschneidung von öffentlichen Diskurs, die Meinungsfreiheit, es wird sehr beschnitten. Die religiöse Aufladung, politische Positionen, also es wird sofort in eine Ecke gestellt. Du bist Verschwörungstheoretiker, wenn du was anderes sagst, was der Mainstream sagt. Dann die Relativierung der Gewaltenteilung. Es ist nicht mehr eigentlich ein Rechtsteil, was die Politik noch korrigiert. Das ist alles zu einem geworden. Und dann die systematische Zerstörung von Gemeinschaftsstrukturen und Individualität. Es ist eine sehr starke Veränderung im Gang. Nun, wenn wir das wahrnehmen, so habe ich festgestellt, ist es so, dass ich merkte, auch da soll ich nicht nur unmündig sein. Ich betätige mich nicht rein politisch. Das Allerwichtigste ist, dass wir mündig werden im Worte Gottes. sie mündig werden, dieses Wort zu betrachten. Aber mir wurde wichtig, dass ich, bevor ich Christ wurde, als Buddhist, so in die Welt herumschwebte und überhaupt nichts über diese Welt sagte. Und nun einen Herrn kennengelernt habe, Jesus Christus, der von Gott in diese Welt kam und auch über Nöte dieser Welt klare Aussage machte. Und so einem Herrn folge ich. Ich will, dass das Wort Gottes auch die Welt, die wir betreffen, trifft. Wir sollen also nicht mehr unmündig sein. Wir sollen, so sagt es Paulus Epheser 4,14, uns nicht von jedem Wind seiner Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Das ist innerhalb der Gemeinde, das ist außerhalb der Gemeinde. Das trügerische Spiel findet überall statt. Dann habe ich festgestellt, allein schon, indem ich diesen Dingen anspreche, manche wollen es gar nicht hören, gerade Christen, war Grund dafür, dass sie sagten, diesen Mann wollen wir gar nicht mehr hören. Nun, ich weiß nicht, ob ihr es nachher auch sagen würdet, vielleicht nie mehr mit diesem Mann, also das ist ein Gefährlicher und so weiter. Aber ich habe dann dem gesagt, ich kann auch kommen ohne diese. Ich muss das Thema nicht ansprechen. Es ist genug im Wort Gottes, es ist so reich. Und habe dann den vorgehalten, Römer 14, Vers 5, zweiter Teil, jeder aber sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Und hier geht es doch um Fragen, die zweitrangig sind. Maßnahmen, Impfung, Corona. Das bezieht sich nicht direkt auf die Erlösung. Da können wir unterschiedliche Meinungen sein. Und nun sagt Paulus, in einer gesunden Gemeinde ist es möglich, dass unterschiedliche Positionen zusammenkommen und den Kern, was die Erlösung angeht, das Kreuz und wie wir durch Jesus zu Gott kommen können, wenn das zentral steht. Aber das geht nicht mehr bei vielen Gemeinden. Und ich bin erschüttert. Das zeigt mir eine Spaltung um Wille einer Sache, die es eigentlich nicht wert ist. Und ich sage das bewusst, es ist es nicht wert. Aber es ist auch nicht geholfen, indem ich sage, ich passe mich euch an. Das ist nicht richtig, weil mein Gewissen ist bei mir festgelegt in eine bestimmte Richtung. Und ich bin mir in meinem eigenen Sinn völlig überzeugt von dieser Meinung. Da bleibe ich dabei. In dem Wissen, dass das aber nicht heiß notwendig ist. Und dass ich auch eine andere Meinung stehen lassen kann. Nun, das ist Mündigkeit. Das müssen wir lernen. Ich habe es mal ein bisschen weltlich erklärt, aber ich glaube, Mündigkeit hat vielen Aspekten. Natürlich nochmals, dass wir das Wort Gottes kennen. Das Wort Gottes aber Anwendung auf unsere Situation. Ich sage aber, Galater 4, Vers 1 nochmals, solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr ist über Güter, sondern er untersteht Vollmündern und Pflegen bis zu der Zeit, die der Vater bestimmt hat. So auch wir, als wir unmündig waren, waren wir in der Knechtschaft der Mächte der Welt. Vers 4 dann aber, als die Fülle der Zeit, jetzt schalte ich zurück, kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unseren Herzen, der er ruft, aber Vater, durch den Heiligen Geist, der uns aus der Sklaverei an all diesen Geistern und Mächten geführt hat. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Wow, was eine Aussage. Also wenn wir befreit werden wollen von dieser Unmündigkeit und der Knechtschaft unter den Mächten der Welt, müssen wir zentral stehen haben, dass Gott seinen Sohn sandte. Und dass wir dadurch Sohnschaft empfingen. Dass wir dadurch in eine liebevolle Beziehung zu einem himmlischen Vater zu stehen kommen sind. Wir rufen, Abba, lieber Vater, und wir sind Erben. Wow, was steht uns an? Es geht nicht darum, Sieger in dieser Welt zu sein und groß. Es geht darum, dort ein Erbe zu haben. Und deswegen dürfen wir frei von Angst auch die Probleme und Nöte dieser Zeit ansprechen. Wir dürfen mündig sein. Wir dürfen in dieser Welt unser Mann, unsere Frau stehen. Nun, überlegt es nochmals. Christus hat uns befreit. Diese Freiheit ist real. Aber er möchte uns zu einer weiteren Freiheit führen. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir in dieser Aufwärtsbewegung stehen. Aber es gibt auch diese Niederwärtsbewegung, die uns weit weg von der Freiheit, wozu uns Christus befreit hat, führt und uns herunterzieht in Knechtschaft. Buchstäblich weg. Und das kommt durch die Anfälligkeit für Anfechtungen. Und indem wir nicht standhaftig in Bedrängnissen stehen bleiben. Das sind die Aufträge. Seid standhaft in der Bedrängnis. Und lasst euch nicht ein Joch der Knechtschaft auflegen. Macht es nicht so, wie vielen, die durch Entmutigung sich fertig machen lassen, depressiv werden oder in Nöte kommen, sodass sie nicht mehr einen frischen Glauben und Bezug zu unserem himmlischen Vater haben. Ja, es ist Ringen. Und ja, manchmal müssen wir beten und flehen. Es möge nicht geschehen. Ich bin manchmal so entmutigt, ich gebe euch das ganz ehrlich zu. Aber ich weiß, dass durch Gebet den Zugang zu Gott immer wieder frei ist. Und so stehe ich dann da und freue mich darüber, das machen zu dürfen. Übrigens, was heute von mehreren Christen veranstaltet wurde, ist ein Gebetstag. Manche haben es vielleicht mitbekommen. Eine Gruppe, die sich auch sehr Sorgen macht um die Entwicklung mit Corona und die Maßnahmen und so weiter. Es ist keine getrennte Gruppe, es ist einfach ein Gebetsaufruf. Ich glaube eigentlich, wenn man das sieht, könnte jeder mitmachen und ich würde euch dazu ermutigen, macht mit. Ihr könnt eure Anliegen sagen. Aber wir wissen, dass vielen durch diese Corona-Not, durch die Krankheit, manche auch durch die Impfung, manche auch durch Maßnahmen zu Schaden gekommen sind. Und nur noch ein Druck, wo vielen in Bedrängnis gestellt werden, die vielen, die sich jetzt nicht haben impfen lassen, die wollen das nicht und jetzt steht da ihnen eine Impfpflicht oder sogar ein Zwang vor Augen. Eine Riesengefahr, ein Spaltpilz in unserer Gesellschaft und da können wir meines Erachtens dafür beten. Ich mache auf jeden Fall auch heute noch weiter mit, in diesem Sinne zu beten für diese Situation. Die Befreiung aber kommt, weil Gott seinen Sohn gesandt hat, diese Welt, uns hier abgeholt hat und mich mitten aus dem Buddhismus und vielen Bedrängnissen und Bindungen an Geister angesprochen hat. Und durch ihn ist ein Weg frei geworden, wo ich im Gebet meine Hände erheben darf zum Himmel hin und ihn bitten darf und flehen darf. Herr, du stehst über alle Mächten und Gewalten. Du stehst in oberster Stelle über allen diesen Entscheidungsträger, die in dieser Welt walten und schalten. Es ist alles in deinem Willen, aber dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und dieser Wille ist nicht nur in dem Antichristlichen, was wir sehen, zu geschehen. Es ist geradezu auch, dass er gesagt hat, mein Sohn, Jesus Christus kommt wieder und er wird hier sein Reich ergründen, buchstäblich. Das gibt mir Mut. Wow. Amen. Darf ich noch ein Gebet sprechen? Ja. Lieber Herr Jesus Christus, ich danke so sehr, dafür, dass du mich aus dem Buddhismus heraus errettet hast und mich mit Banden der Liebe zu dir hingezogen hast. dass ich dein Kind sein darf, dass ich dadurch Erbe bin und Anteil haben darf in diesem mächtigen Reich, was du hier eines Tages errichten willst. Anteil haben in einem himmlischen Reich. Und Herr, ich erhebe meine Hände zu dir im Himmel. Und ich bitte auch, Herr, gegen all diese Entmutigung, gegen all diese Zwänge, die Nöte, die Krankheiten, Krieg und all diese Dinge, die hier heute uns traurig machen, herunterziehen. Ich bete, Herr, hilf, dass wir nicht durch diese Anfechtung unter ein neues Joch kommen, sondern dass wir deinen Heiligen Geist, nicht ein Geist der Angst, sondern ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit empfangen. Herr, gib uns diesen Geist. Ich bitte dich darum, dass du uns allen ermutigst. Aber auch diesen Gebetstag, wo viele Christen heute beten, nutzest, damit doch dein Wille geschehe, wie es du im Himmel umsetzt, auch hier auf Erden kommen mag. Wir bitten dich darum. So segne doch auch hier diese Gemeinde hier in Monheim. Danke, dass ich hier sein durfte, dass du das geführt hast. Herr, bitte, dass die Geschwister hier wachsen zu der Freiheit, wozu du sie befreit hast. Und gib, dass sie sich nicht mehr zu sehr von Bedrängnisse herunterziehen lassen, sondern darin standhaft bleiben. Gib auch, dass die Anfechtungen, die sie herunterziehen wollen und weg von einer frischen und klaren Beziehung zu dir ziehen, dass diese nun erkannt und gebannt wird. Herr Jesus Christus, ich bete in deinen Namen. Amen. Nehmen wir Platz. Nochmals herzlichen Dank. Und vielleicht für die, die noch ein bisschen nachlesen wollen, das ist unser Verein Gateway e.V. Wir haben, meine Frau und ich, häufige Vorträge zu dem Einfluss fernöstlicher Spiritualität auf Gesellschaft und Gemeinde gehalten. Ein DVD habe ich dazu dabei. Aber dieses Buch, Spirituelle Kräfte des neuen Zeitalters, das sind inwendige und auswendige Bedrängnisse und Anfechtungen, die auch in Gemeinden eine Rolle spielen, die durchgesetzt werden. Wir haben das Buch vor zwölf Jahren schon geschrieben und wir sind so überrascht, dass das, was wir damals als spirituelle Ziele der New Age-Bewegung erkannt haben, dass diese Ziele jetzt politisch umgesetzt werden. Wir sind so überrascht. Das heißt, da sehen wir von dem, wo wir schon Jahre mit beschäftigt sind, nochmal ganz andere Gründe, weswegen wir sehr skeptisch sind auf die Entwicklung, die auf uns zukommt. Diese sind durch und durch New Age, durch Esoterik, durch andere Geister und Mächte getrieben. Das ist, was wir durch unsere Hintergründe vielleicht noch etwas mehr erkennen wie vielen anderen. Wer kann da nachlesen in diesem Buch Spirituelle Kräfte? Meine persönliche Geschichte ist, ich war Buddhist. Das ist rein persönlich. Da kann man die Geschichte nachlesen. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit.